Dumme Frage. Wer hat den Vortrag schon mal gesehen? Ah, einer. Gut. Ah, kommt gleich noch eine Folie zu. Zu dem Thema und zu der Fülle des, also zu der Anzahl der Personen hier im Raum. So. Gut, noch eine Frage. Wer hier macht schon IPv6? Wer nutzt es schon? Oh, ganze drei Leute. Ich hoffe, das werden dann heute Nachmittag oder nächste Woche mehr. Was ich hier ja schon mal während der Pause habe laufen lassen, war so ein Zähler, der so abschätzt, wann das letzte freie Netz vergeben sein wird. Das sind noch 565 Tage. Es gibt einen anderen Zähler, der sagt etwas über 370 Tage. Also es wird langsam Zeit. Gut, ich fange da mal an. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Worüber rede ich heute? Ich gebe eine Einführung. Was sind IPv6-Adressen? Wie sehen sie aus? Welche Protokolle gibt es denn in dem Bereich? Konfiguration, wie konfiguriert man das Ganze unter Linux? Wie konfiguriert man so einzelne Dienste? Das sind nicht alle Dienste, die es so gibt, sondern der Kram, den ich nutze. Ein paar Worte zur Netzplanung. Ein paar Worte dazu, wie kriege ich das nach Hause oder in mein Testnetzwerk? Und ganz zum Schluss gibt es noch ein paar Folien mit weiterführender Literatur und Kontaktdaten. Gut, ich bin freiberuflicher Consultant. Ich mache schwerpunktmäßig Netzwerke, Network Security und zurzeit viel zu viel Firewalls. Ich bin aber käuflich. Also gut. Jetzt kommt die Frage, warum seid ihr hier? Ich habe den gleichen Vortrag mal für eine andere Konferenz in Berlin eingereicht und da hieß es, das interessiert doch niemanden, das kennt doch schon jeder. Ja, es ist schade, dass ich meine Kamera nicht dabei habe. Na gut, der Endnutzer interessiert sich auch nicht für IPv6. Der Endnutzer möchte seine Daten haben. Ich habe an der TU Berlin den Vortrag gehalten und einer der Studenten da hat Werbung für den Vortrag gemacht mit du willst 2001 4D88 und so weiter und so fort lesen. Ich so, Florian, was ist das für eine Adresse? Also mach einen Reverse-Lookup. Meine ich, geht nicht. Ja, es ist eine Webseite, die ich täglich eigentlich mehrmals lese. Es ist das Blog von Felix von Leitner und mir ist bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen, dass er auch über IPv6 erreichbar ist. Ich hätte es mir eigentlich denken können, aber ja. Es ist mir in dem Fall als Endnutzer nicht aufgefallen. Seitdem habe ich in Firefox ein Plugin installiert, was mir anzeigt, ob diese Seite einen entsprechenden IPv6-DNS-Rekord hat. Ja. Was ist eigentlich mit IPv5? IPv4 ist ja das, was die Allgemeinheit jetzt nutzt. Naja, IPv5 oder Version 5 im Header war schon für ein Streaming-Protokoll vergeben, was nicht mehr genutzt wird. Und dann hat man sich irgendwann entschieden, dass man ein neues Protokoll braucht, weil IPv4 Probleme macht. Und da hatte man 6, 7 und ich glaube 8 zur Auswahl und hat sich dann für 6 entschieden. Also man hatte verschiedene Ansätze zur Auswahl und es wurde dann die Nummer 6. Ja, es gibt da so ein paar Gerüchte in dem Bereich. Viele, auch große Provider, arbeiten an der Einführung von IPv6. Der einzige große Provider, der es schon hat und offiziell bewirbt, ist Strato. Wer einen Server bei Strato hat, also keinen Webspace bei Strato, sondern einen richtigen Server, richtige Hardware, kriegt da ein IPv6-Netz drauf geroutet, wenn er möchte und kann damit spielen. Er kriegt sogar ein etwas größeres Netz und kann sich davon Teile dann nach Hause routen oder auf seinen Laptop. Das ist sehr schick. Alle anderen, ja, sie schweigen sich aus. Aber ich habe gleich eine Liste mit kleineren Providern und Alternativen, wie man IPv6 nach Hause bekommt. Ja, das ist auch sehr schön. Macht eine neue Servicequalität für Datenübertragungen in Echtzeit möglich, zum Beispiel für Internettelefonie und Internet-TV. Ja, das bezieht sich darauf, dass es im IPv6-Header so ein paar Bits gibt, mit denen man Quality of Service machen kann. Die Bits gibt es aber auch bei IPv4 und dass es die Bits gibt, heißt nicht, dass sie auch benutzt werden. Ein Provider lässt sich natürlich extra dafür bezahlen, wenn er mir bessere Qualität liefert und meine Pakete priorisiert. Also das Argument ist absoluter Schwachsinn. Ja, das ist auch sehr schön. IPv6 ist viel sicherer, weil da IPsec mit drin ist. Gleiches Argument wie gerade, dass es mit drin ist, heißt nicht, dass man es benutzen muss. Also man muss die Verschlüsselung auch erst manuell einschalten, damit man sie hat, wie bei IPv4. Ja, auch sehr schön. Wenn ich IPv6 einsetze, kann ich kein IPv4 mehr nutzen. Das stimmt auch nicht so ganz, weil man wird noch eine ganze Zeit lang mit IPv4 leben müssen. Und man ersetzt nicht das eine durch das andere, IPv4 durch IPv6, sondern man fährt beide Protokolle parallel im Dual-Stack-Betrieb. Es gibt andere Ansätze, aber Dual-Stack ist meiner Meinung nach der Weg, den man einschlagen sollte, um erstmal zu lernen, bis dann IPv4 ausläuft. Ich habe den Vortrag ja schon ein paar Mal gehalten und dabei auch interessante Aussagen bekommen. Wir fangen in 14 Jahren damit an. Mittlerweile müssten es nur noch 13 sein. Mein Kollege geht da in Rente von einer Universität aus dem norddeutschen Raum. Da können wir uns ja nicht mehr mit NAT rausreden und müssen Firewall-Regeln bauen. Also die haben gesagt, nee, das geht nicht, das Produkt können Sie nicht einsetzen, da müssen wir eine NAT-Regel bauen und das geht nicht und so weiter und so fort. Ja, IPv6 hat kein NAT mehr, so wie wir es von IPv4 kennen, Gott sei Dank. Und das ist dann auch eine Sache. Wann ist IPv6 so sicher wie IPv4? Die Frage wurde mir gestellt 3 Tage, nachdem es ein Cisco Advisory gab, in dem es um eine Verwundbarkeit ging, die nur IPv4 betraf. Also, ja. Sie sind beide gleich unsicher oder sicher. IPv6 ist neuer, es wird Fehler geben, aber die gibt es auch noch bei IPv4. Die Meldung ist schon was älter. Die ICANN, die Organisation, die ganz oben sitzt und IP-Adressen verteilt, geht davon aus, dass zwischen 2009, okay, das ist schon vorbei, und 2011, ja, das liegt wahrscheinlich, ist sehr wahrscheinlich, die Adressen ausgehen. Das war der Zähler, den ich gerade gezeigt habe. Warum will man noch einsetzen? Comcast ist ein großer amerikanischer Kabelmodem-Provider oder der größte amerikanische Kabelmodem-Provider. Und die nutzen fürs Management ihrer Geräte 10/8. Und das war ihnen zu klein, weil sie haben etwa 2,5 Set-Top-Boxen pro Kunde, sie haben 2 IPs pro Box und größer 20 Millionen Kunden. Sie haben dann bei der IANA angefragt, könnt ihr da so einen 2. 8er-Block zu privaten Adressen machen? Das fanden die nicht so toll und jetzt beschäftigt sich Comcast halt damit, fürs Management der Setup-Boxen IPv6 einzusetzen. Und sie machen auch noch anderes, aber dazu komme ich gleich. Ja. Wir haben bei IPv4 theoretisch 255 mögliche Netze. 0/8 ist reserviert. 10/8, 172, 16/12 und 192, 168 sind private Adressen gemäß RFC 1918. Wir haben 127/8 als Loopback-Adressen. Wir haben 169, 254. Das hat jeder schon mal gesehen, der so seinen Windows-Client, Mac oder neuerdings auch Linux mal ohne DHCP-Server im Netz gestartet hat. Da kriegt man so eine komische Adresse. Untereinander funktioniert die Kommunikation irgendwie, aber irgendwas anfangen kann man damit nicht. Mir persönlich wäre eine Fehlermeldung, konnte keinen DHCP-Server finden, viel lieber. Aber okay. 192.0.2.0 kennen die wenigsten oder benutzen die wenigsten, ist ein extra Präfix für Dokumentation. Und dann gibt es hier noch einen Multicast-Bereich und einen Experimental-Bereich. Also da hinten fehlt so ein Stück von den Adressen, die man nutzen kann. Das eine Problem ist, dass die Anzahl der vergebenen Netze stetig wächst. Und je nachdem, wie man rechnet, ist hier irgendwo schon lange alles vorbei oder 2020. Und ein anderes Problem, BGP haben wir ja im Vortrag vorhin schon gehört, die Anzahl der BGP-Routen wächst ständig. Irgendwann Mitte letzten Jahres hat man da mal die 300.000 geknackt. Ursprünglich ging man so von 50.000 Routen aus. Oder ganz ursprünglich war BGP konzipiert für ein paar tausend Routen. Jede Route frisst Speicher und wer schon mal für so einen Cisco-Router oder eine Juniper-Kiste Speicher gekauft hat, der weiß, dass Speicher für die Dinger extrem teuer ist. Ich habe so eine kleine Juniper zu Hause zum Spielen. Die original 1 GB Flashkarte kostet $700. Wenn man sie noch zu kaufen kriegt, so kriegt man sie für so zwischen 15 und 20 Euro. Also, früher oder später wird IPv6 kommen und ich lege jedem ans Herz, sich jetzt schon in Ruhe mit dem Thema zu beschäftigen. Man muss nichts überstürzen, man kann das immer schön langsam machen. Man kann jetzt schon die richtigen Entscheidungen beim Netzdesign treffen, wenn man was neu aufbaut. man kann jetzt schon darauf achten, dass die Hardware, die man kauft, IPv6 unterstützt, weil so ein 100.000 Euro Router, den schmeißt man nicht mal eben nächstes Jahr raus. Und erst einmal sind IPv4-Adressen auch noch nicht richtig knapp. Sie werden bloß teurer. In den USA wurden jetzt schon kleinere Provider gekauft, weil sie noch große Restbestände frei hatten an IPv4-Adressen. Und es hat schon ein Handel mit Adressen begonnen. Und irgendwann wird es dann einfach günstiger, IPv6 zu nutzen. Es gibt da so ein paar Ideen, um IPv6 herauszuzögern. Es ist ja was Neues und Menschen sind faul und man will das nicht und das ist alles so komisch. NAT auch auf Seiten von Providern. Also im asiatischen Raum ist es wohl so, dass man eine private IP-Adresse nach Hause bekommt und das NAT-Gerät, was hier in Deutschland so üblicherweise der kleine Router hinter der DSL-Leitung ist, beim Provider steht. Verhindert natürlich so schöne Sachen wie File-Sharing und ähnliches. Und ich war letztes Jahr in Polen und da haben mir auch ein paar Leute erzählt, offizielle IP-Adresse, wenn du die nach Hause haben willst, kostet dich das extra. Wenn du bei uns Kunde bist, kriegst du standardmäßig eine private Adresse. Mehrfach NAT. Wer das schon mal troubleshooten durfte, wird wissen, warum es eine blöde Idee ist. Wieso habe ich hier die gleiche Adresse wie 5 Router weiter und dazwischen habe ich die Adresse nochmal? Ja, sehr blöd. Auch sehr sportlich, 240/4, den Experimental-Bereich nutzen. Bei BSD soll es wohl eine Änderung am Kernel sein, bei Linux 3 und bei allen anderen Systemen weiß man das nicht so genau. Also da wird es dann auch wahrscheinlich einfacher, IPv6 zu nutzen. Und viele andere obskure Ideen, wer mal viel Zeit hat, es gibt da so diverse Mailinglisten, die North American Network Operators Group, NANOC, IETF, RIPE und so weiter und so fort, da kann man dann mal in den Archiven blättern. Ich empfehle, größere Mengen Alkohol dabei bereitzustellen. IPv6 hat ein Henne-Ei-Problem. Die Anbieter von Inhalten sagen, hat ja noch gar keiner Zugriff über IPv6. Und die Anbieter von Zugängen sagen, ja, es gibt doch noch gar keine Inhalte. Was wollen unsere Kunden damit? Aber Comcast, gerade schon erwähnt, hier ist wahrscheinlich keiner Kunde bei denen, bietet IPv6 im Beta-Test an. Also man kann sich registrieren und dann kriegt man IPv6 nach Hause geroutet. Sie probieren da verschiedene Methoden aus. Und Heise bietet eine extra Seite an, Google bietet eine extra Seite an und Google hat jetzt vor kurzem auch YouTube über IPv6 erreichbar gemacht. Was dann am D6, von denen ich ja ein T-Shirt trage, auch so einen netten kleinen Spike in der Traffic-Kurve für IPv6 ergeben hat. Und bei allen anderen größeren auch. Gut, soweit Fragen. Alle total verwirrt. Okay, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. IPv6-Adressen sind 128 Bit lang. Es gibt also theoretisch 2 hoch 128 mögliche Adressen. Das ist die Zahl da. Kann das jemand aussprechen? Gut. Das sollen wohl, ich habe nicht nachgerechnet, 665 Milliarden Adressen pro Quadratmillimeter Erdoberfläche sein. Ein paar Admins eines größeren Berliner ISPs haben sich dann bei der Weihnachtsfeier nach NBIR mal überlegt, dass man das eventuell für Geokoordinaten verwenden könnte. Aber es waren viele Bier. Adressen werden immer 2 byteweise geschrieben, immer 2 Byte werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Und das führt dann zu so schönen Adressen, die man sich wunderbar merken kann und wo man sich prima die Finger wundtippt. Es gibt aber Möglichkeiten, das Ganze zu vereinfachen. Führende Nullen innerhalb eines Blocks können weggelassen werden. Und genau ein Block von Nullen da drin kann durch Doppelpunkt Doppelpunkt ersetzt werden. Also ich kann diese ganzen Nullen bzw. diese ganzen Nullen durch Doppelpunkt Doppelpunkt ersetzen und habe dann eine etwas kürzere Adresse. Sollte ich den Fall haben, dass ich zweimal so Doppel-Null-Blöcke drin habe und in der Mitte irgendwas stehen, kann ich nur einen ersetzen. Welchen ist egal. Wie bei IPv4 werden Adressen als Präfix dargestellt. Die Präfixnotation ist jedem bekannt aus IPv4. Also die Anzahl der gesetzten Bits in der Netzmaske. Jeder normale Internetprovider soll ein /32er Netz bekommen. Die Telekom hat ein /19. Ein normaler Endkunde oder pro Site ist dann vorgesehen, dass man ein /48 bekommt. Also kann ein normaler Internetprovider 65.536 Kunden haben, an denen er 1/48 verteilt. Und der Endkunde hat dann wiederum 65.536/64er Netzwerke. Und aus verschiedenen Gründen, zu denen ich gleich noch komme, ist so /64 die kleinste Netzwerkgröße. Man kann also eine ganze Menge Host in einem Netz unterbringen und man hat eine ganze Menge Netze. Kann. Ob man das will, ist eine andere Frage. Es gibt verschiedene Arten von Adresstypen. Es sind Unicast-Adressen, die gibt es einmal in der Richtung global, also von überall her erreichbar, sofern nicht eine Firewall dazwischen steht. Link Local, nur auf einem Layer-2-Segment, also alles, was jetzt hier an diesem Kabel und dem Switch daran hängt. Site Local gab es mal, habe ich hier nur aufgeführt, weil es noch in älterer Literatur drin steht. Dann gibt es Anycast und Multicast. Es gibt keinen Broadcast mehr. Wer kann mir denn sagen, was Anycast ist? Okay. Anycast ist eine Sache, die man zum Beispiel bei DNS-Root-Servern einsetzt. Also es gibt den Root-Server X nur unter einer IP-Adresse, aber die IP-Adresse gibt es mehrfach auf der Welt und es wird routingtechnisch die nächste genommen. Auch über BGP wieder gemacht. Also wenn ich in Deutschland jetzt bin und den Root-Server aufrufe, kriege ich wahrscheinlich den in Amsterdam oder Frankfurt. Wenn ich in den USA bin, kriege ich den an der Ost- oder Westküste. Wenn ich in Asien bin, kriege ich die Kiste, die in Asien steht. Unter einer und derselben IP-Adresse. Immer den nächsten zu mir. Und Multicast einer zu vielen. Broadcast wäre dann einer zu allen. Ein Interface hat immer eine Link-Local-Unicast-Adresse. Es hat immer eine oder mehrere Multicast-Adressen und es kann mehrere globale Adressen haben. Mit einem kleinen Beispiel wird das, glaube ich, etwas anschaulicher und besser zu verstehen. Das ist jetzt eine Ausgabe von einem Cisco-Router. Ich habe eine Link-Local-Adresse, FE80-219, blablabla. Ich habe eine globale Unicast-Adresse, 2001-DB8 und so weiter und so fort, mit einem Subnet. Und ich habe hier mehrere Multicast Adressen auf meinem Interface, all hosts, all routers. Und dann gibt es noch ein paar mehr für Spezialfälle. Wir haben Doppelpunkt, Doppelpunkt als nicht spezifizierte Adresse. Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, leider habe ich das T-Shirt vergessen einzupacken, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, die moderne Version von 127.001 auf dem T-Shirt. FE80/10 Link Local, F00/8, Multicast-Adressen, All Hosts, All Routers, gerade schon erwähnt. Dann gibt es hier was Interessantes, FC00/8 und FD00/8. Das sind Unique Local Adressen, also quasi das RFC 1918, also private IP-Adressen für IPv6. Die gibt es einmal zentral verwaltet und einmal kann man sie sich auswürfeln. Zentral, das soll verhindern, dass wenn zwei, also das mit der zentralen Verwaltung soll verhindern, wenn zwei Firmen zusammengehen, dass sie die gleichen Adressen haben. So, dass man dann wieder zusammenfassen oder umnummerieren müsste oder NAT dazwischen machen müsste oder ähnliches. Komischerweise haben ja die meisten Firmen irgendwie 10/8 als Netz vergeben und dann fusionieren sie mit einer anderen Firma, die haben auch 10/8 und das führt dann immer zu großen Schmerzen. Deswegen gibt es dann eine zentrale Verwaltung. Und für die nicht zentral Verwalteten wird in dem passenden RFC ein Algorithmus beschrieben, der eine MAC-Adresse wird involviert und die aktuelle Uhrzeit, das Ganze durch SHA-1 und davon irgendwie die letzten Bytes und das wird dann meine Netzwerkadresse. Sollte auch relativ eindeutig sein, aber kein Mensch liest ja Internetstandards. Ich könnte darauf wetten, dass hier die Netze 1, 2, 3, 4 genutzt werden. Ja. Die IANA. Also die Frage war, wer diese zentral verwalteten Adressen verwaltet, das ist die IANA. 2003 ist der derzeit genutzte Bereich, also da gibt es noch ein paar, die dann in Zukunft genutzt werden können. Und 2001 DB8 ist wieder ein Präfix für Dokumentation. Und ich hoffe, ich habe mittlerweile alle Stellen in den Folien entdeckt, wo das nicht steht. Also jede Zeit, Site Also auch meine Wohnung zu Hause soll 1/48er Netz bekommen. Da habe ich hier ein Transfernetz. Ich habe hier meinen Router, das geht dann auf meinen Layer 3 Switch und dann kann ich hier fröhlich innerhalb meines Netzes aufsplitten. 65.000 Netze. Das sollte erstmal für alle reichen. Ich kann auch problemlos über mehrere ISPs mich anbinden. Dann kriege ich halt zwei globale Adressen auf meinem Interface. Grundsatz ist, die jüngste gewinnt. Nein. Also keine Ahnung, was der im RFC wird vorgeschlagen, 1/48 zu vergeben. Dass der Provider es dann auch wirklich tut, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also die Frage war, ob ein mobiles Device wie mein UMTS-Stick auch eine Site ist. Also was der Provider daraus macht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das werden wir irgendwann mal herausfinden, wenn sie dann soweit sind. Noch ein paar technische Details. Wir haben einen eigenen Ethernet-Typ 86DD. Die kleinste MTU ist 1280 Bytes und es ist dringend Path-MTU-Discovery erforderlich. Es gibt ja Leute, die pauschal ICMP verwerfen. Das ist mit ICMP V6 eine sehr blöde Idee. Path-MTU-Discovery ist jedem bekannt. Andere Frage. Wer hat auf seinem Heim-DSL-Router eine MTU von 1492 oder kleiner eingestellt? Warum? Weil bestimmte Webseiten nicht funktionieren. Okay. Das Problem ist, dass einige Leute ICMP verwerfen und dass eine Verbindung aufgebaut wird. Das Paket wird dann irgendwann mal zu groß, aber es kommt von der Rückseite, von der Gegenseite keine Meldung. Das Paket war zu groß, mach mal kleiner. Das passiert, wenn ich ICMP sperre. Und dann kommt keine Verbindung zustande. Und da ich bei den meisten DSL-Anschlüssen zu Hause PPPoE habe, vergrößere ich halt das, was ich rausschicke, um 8 Byte. Und das wird dann zu groß auf der Gegenseite. Und wenn die Gegenseite mir nicht antwortet, dass das Paket zu groß wird, kommt keine Verbindung zustande. Bei IPv4 haben wir einen variablen Header mit einer minimalen Länge von 20 Byte mit vielen, vielen Feldern. Bei IPv6 sieht das dann etwas vereinfacht aus. Ich habe meine Version, da sollte eine 6 drin stehen. Ich habe ein Flow-Label. Da stehen diese Quality-of-Service-Informationen drin, eine Payload-Length, ein Next-Header, ein Hop-Limit und als die größten Batzen da drin Source- und Destination-Adresse. Eine feste Struktur, die wesentlich einfacher zu parsen ist und dann auch Router effizienter machen soll. Ja. Gut. Hop-Limit ist gleich der TTL bei IPv4, ist 8-Bit und zu dem Rest kommt, der Rest sollte klar sein. Ich habe die Möglichkeit, zusätzliche Header an meinen IPv6-Header anzubinden. Zum Beispiel irgendwelche Informationen, die ich auf jedem Hop auswerten möchte oder Routing-Header. Du Paket gehst jetzt von A nach C über D, nicht über B. Das kann ich darin festlegen. Ob man das will, ist wieder eine andere Frage. Fragmentierungs-Header. Und wer schon mal IPsec mit IPv4 gemacht hat, dem dürften die letzten beiden hier bekannt vorkommen. Das ist Authentication Header und unter IPv4 ESP Privacy Header Verschlüsselung, IPsec. Und die Header werden dann einfach verschachtelt. Ich habe meinen IPv6 Header, der nächste Header ist TCP und dann habe ich meinen TCP Header und meine Daten. Oder ich habe meinen IPv6 Header, das nächste ist ein Routing Header, dann habe ich meine Routing Informationen, dann habe ich einen Fragmentierungs Header, dann habe ich meinen Fragmentierungsheader, mein TCP und dann meine Daten, beziehungsweise mein Fragment. Das muss man, wenn man es einführen will, nicht unbedingt wissen. Ich habe auch ICMP, V6, sieht fast so aus wie bei IPv4. ICMP ersetzt aber bei IPv6 ARP und IGMP, also Multicast. Nochmal, wenn ich ICMP bei IPv6 blocke, komme ich zu einem sehr, sehr sicheren Netz, weil ohne ARP keine Layer-2-Kommunikation, ohne Layer-2-Kommunikation tut sich da nicht so viel im Netz. Das Ganze ist ein bisschen umgruppiert worden. Ich habe bis 127 Fehlermeldungen und danach so Sachen wie Echo Request, Echo Reply und diverse Sachen, die ich zur Steuerung brauche. Ja, die Adressen sind ja hässlich, lang. Bei IPv4, deswegen braucht man DNS. Bei IPv4 haben wir einen A-Record, bei IPv6 haben wir einen Quad-A-Record. Warum Quad-A? Die Adressen sind viermal so lang. Es gab auch noch so eine Sache wie einen A6-Record, mit dem man ganz obskure, rekursive Sachen bauen konnte im DNS. Das ist man, hat man aber mittlerweile fallen lassen, weil damit konnte man auch sehr viel Schaden anrichten. Ja, Reverse Lookups. Das ist ein ekliges Thema mit IPv6. Also, hallo, wie ist denn die IP-Adresse für www.heise.de? Die IP-Adresse für www.heise.de ist 123456. Wie heißt denn der Name zu 123456? Das schreibt man bei IPv6 so im DNS. Es wird etwas hässlich. Dazu gibt es Skripte und ich entschuldige mich dafür, dass das so klein ist, aber sonst hätte es nicht mehr auf die Folie gepasst. IPv6-Kalk von Peter Bieringer und einige andere Tools, die dann das Passende ausspucken. Das will man skripten, das will man nicht mehr von Hand machen. Gut. Neighbor Discovery ist der Ersatz für ARP. Sekunde. Also ich habe eine IP-Adresse und möchte jetzt wissen, welcher Host das in meinem Netzwerk ist. Dazu wird aus diesem Präfix FF02:FF00:0/104 und den letzten 24 Bit der IPv6-IP eine Multicast-Adresse gebaut. An die Adresse wird ein ICMP-Paket vom Typ 135 geschickt und der Zielhost antwortet dann mit seiner Layer-2-Adresse mit einem ICMP-Paket vom Typ 136. Recht simpel. Es gibt Duplicate Address Detection. Wer hier im Raum macht schon für mehr als 10 Jahre Netzwerke? Oder IT? Ah, 3COM-Netzwerkkarten. Ich muss nicht mehr viel sagen. Also MAC-Adressen, so diese Layer-2-Adressen von Netzwerkkarten, sollen ja eigentlich weltweit eindeutig sein. Jetzt hat sich irgendein Kaufmann bei 3COM aber gedacht, diese Adressblöcke, die wir da kaufen müssen, die sind teuer. Also nutzen wir doch den gleichen Adressblock, einmal für die Charge, die wir für die USA herstellen, einmal für die Charge, die wir für Asien herstellen und einmal für die Charge, die wir in Europa herstellen. Das mischt sich ja nie. Also wir hatten damals in unserem Netz 6 Netzwerkkarten mit gleichen MAC-Adressen. Und mit nicht managebarem Equipment, das wir damals nicht hatten, ist das etwas kompliziert zu finden, wieso jetzt der eine Rechner funktioniert und dann funktioniert der andere wieder nicht. Und jetzt funktioniert der wieder. Also, ja. Duplicate Address Detection soll sowas verhindern. Es verhindert nicht, oder es bewirkt nicht, dass der richtige Host gewinnt, aber zumindest der erste hat seine Adresse, der zweite kriegt sie dann nicht. Dazu wird eine Unicast-Nachricht geschickt, ICMP-Typ 135 mit dem Absender ... Und wenn die Adresse schon mal vorhanden ist, gibt es eine Antwort auf Multicast an alle Hosts. Und wenn ich die Antwort bekomme, kriege ich halt keine Adresse. Sollte aber nicht passieren. Das Nette an IPv6 ist Autokonfiguration. Also nicht hier, aber an anderen Hochschulen steckt man sich ans Netz an und kriegt automatisch eine IPv6-Adresse. Dazu wählt ein Host seine Interface-ID, zum Beispiel seine MAC-Adresse, erzeugt daraus eine Link-Local-Adresse mit dem Präfix FE80. Dann wird via Duplicate Address Detection geprüft, ob es die Adresse schon gibt. Dann fragt er per Multicast bei allen Routern nach, habt ihr irgendwelche Präfixe für mich? Und wenn er dann einen Präfix bekommt, fügt er das seinem Interface hinzu, hat eine globale Adresse. Und während der Laufzeit hört er dann weiter auf Router-Announcements und nimmt sich ein neues Präfix dazu oder löscht ein altes weg, je nachdem, was die Router ihm sagen. Ein Problem dabei, es gibt keinen Eintrag ins DNS, beziehungsweise zwei Probleme. Mein Host trägt seinen Namen nicht automatisch im DNS ein. Und erst seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit, über diesen Mechanismus DNS-Server an meinen Host weiterzuleiten. Was aber noch nicht jedes Betriebssystem unterstützt. Also, kleines Problem. Aber es gibt bei IPv6 auch immer noch DHCP Version 6, mit dem ich Adressen verteilen kann, mit dem ich aber Adressen nicht verteilen muss. Ich kann auch einfach nur Zusatzinformationen, sowas wie DNS-Server, NTP-Server und andere Sachen im Netz verteilen. Was es dadurch sehr einfach macht, viele, viele, viele DHCP-Server in meinem Netz zu haben, ohne dass ich mich darum kümmern muss, dass ich mich vor doppelter Adressvergabe kümmern muss, schützen muss. Wer hat das schon mal erlebt, dass irgendjemand seinen Heim-DSL-Router mitbrachte, ins Netz angeklemmt hat und plötzlich waren zwei DHCP-Server da und man hatte ganz lustige Adressen und so weiter und so fort. Also das ist hässlich. Wenn ich mit DHCP-V6 keine Adressen verteile, kann ich so viele haben, wie ich will. Ohne, dass da was passiert. Eigener Client, eigener Server. Der Client hat Port 546 UDP, der Server beziehungsweise das Relay 547 UDP. Das sind auch wirklich eigene Implementierungen. Also ISC, DHCP kann es mittlerweile, aber es gibt für Linux noch zwei weitere. Cisco, iOS und so weiter, die können es auch alle. Und ein Problem, auf das man aufpassen muss, wenn man IPv6 einführt, dass so Kleinigkeiten wie so ein DHCP-Relay auch wirklich dann auf dem Cisco-Router mit dem iOS, was ich da habe, unterstützt wird. Das steht irgendwo ganz klein im Kleingedruckten, ob das da ist oder nicht. Das Problem hatte ich mal. Gut, wie installiert man das Ganze jetzt? Unter Linux lade ich das Modul IPv6. Tipp, wenn ich kein IPv6 nutzen will, kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber okay, sollte ich das Modul blacklisten, nicht, dass das irgendwie automatisch geladen wird. Interface-Konfiguration wie gehabt über IP oder ifconfig. Es gibt einen eigenen Paketfilter, IP6-Tables. Und wenn ich Linux als Router einsetzen möchte, muss ich noch den Router-Advertising-Daemon konfigurieren und starten. Der sorgt dann dafür, dass Präfixe in meinem Netz verteilt werden und ich auch rauskomme. Die Konfiguration ist recht simpel. Das ist alles. Das Interface, auf dem man die Informationen rausschicken soll. Er soll die Informationen rausschicken und das Präfix dazu. Und das läuft auch auf so einem kleinen Linksys-WRT54GL mit irgendeiner alternativen Firmware. Die offizielle Firmware kann es nicht. Wer ein größeres Netz betreibt und darin dynamisch mit Quagga routet, kann auch Quagga nehmen. Der kann es auch. Quagga wurde ja im vorhergehenden Vortrag schon erwähnt. Eine Routing-Implementierung für Unix-Systeme. Ja. So sieht das auf meiner Linux-Kiste aus. In Debian, ich habe mein Interface ETA0 mit einer Init IPv4-Adresse und ich habe mein Interface ETA0 mit Init 6 und meiner IPv6-Adresse. Die Netmask Kunder 12, ja, ich hatte ja anfangs erwähnt, kleinste Netzwerkgröße 64. Man kann auch kleiner, das funktioniert auch. Allerdings gibt es komische Fehlermeldungen im Log. Aber es funktioniert. Gut, jetzt kommen wir zu dem Thema Dienste. Wer betreibt seinen eigenen Server oder administriert Server? Gut. Unter IPv4 habe ich noch durch NATS so ein bisschen Schutz. Ganz klein bisschen noch, dass von außen ich nicht erreicht werde. Das habe ich unter IPv6 nicht mehr. Da habe ich direkte Ende-zu-Ende-Kommunikation. Außer ich habe irgendwie mein Netz so aufgebaut, dass ich eine Firewall da drin habe. Und es gibt eigene Paketfilter. IP6-Tables für Linux zum Beispiel. Bei Cisco habe ich andere Regelwerke für Access-Listen für IPv4 und IPv6. Und wenn man so einen fertigen Server hat und hat man meistens nur IPv4-Paketfilter drauf und kein IPv6. Ja, Firewalls, Linux, IP6-Tables für BSD, PF. Checkpoint kann es seit Jahren, auch wenn mir das die meisten nicht glauben wollen. Cisco kann es mit iOS, NetScreen, FortiGate, was auch immer da ist. Die meisten können es. Einige andere aber auch nicht. Und da gibt es jetzt zwei Varianten. Ups. Die einen blocken ICMP, IPv6, was gut ist. Die anderen lassen es einfach so durch. Kenne ich nicht, aber ich lasse dich trotzdem mal durch. Blöde Idee. Ein paar Grundsätze zum Firewalling. Zum Schutz vor ungewollt eingehenden Verbindungen prüfe ich den State. Von welcher Seite kommt jetzt die Verbindung? Es gibt einen RFC 4890, in dem vorgeschlagen wird, welche ICMP-Typen man wie blocken sollte und welche man besser nicht blockt. Ich kann so Sachen machen wie Deep Packet Inspection, also ganz tief ins Paket reingucken. Und wenn der Standard dann doch wenn es dann doch einen neueren Standard gibt, habe ich ein Problem, weil meine Firewall sagt, kenne ich nicht. Es gab vor ein paar Jahren bei Cisco mal den Bug, das Feature hieß Inspect, nein, damals hieß es noch Fix-Up SMTP, in Fachkreisen auch Fuck-Up SMTP genannt, weil es kannte nur den alten SMTP-Standard und hat dann, wenn ein Elo kam, gesagt, kenne ich nicht, muss was Böses sein und hat die Verbindung weggeschmissen. Das hat bei einigen Mail-Administratoren zu sehr, sehr großem Hass auf Cisco geführt. Dienste, die man nur lokal braucht, an lokale Adressen binden und so weiter und so fort. Also quasi das, was man auch bei IPv4 machen sollte. Ja, jetzt kommen wir zu dem wahnsinnig schwierigen Thema, wie schalten wir das bei Diensten ein? By bind, listen on v6. In die Konfiguration reinschreiben, hier in die eckigen Klammern kann man dann noch die Adresse reinschreiben, auf die er lauschen soll. Bind neu starten, lauscht auf IPv6, vorausgesetzt mein Betriebssystem unterstützt das auch. Also total kompliziert. Ein Zonenfall sieht dann so aus, wie gehabt, ich habe halt meine Quad-A-Records da drin mit den entsprechenden Adressen. Kein Hexenwerk. SSH, auch sehr kompliziert. Listen, Address, Doppelpunkt, Doppelpunkt, lausche auf allem, was da ist oder ich spezifiziere dahinter meine Adresse und wenn nur IPv4, gebe ich halt nur eine IPv4-Adresse an. Also auch sehr kompliziert die Konfiguration, es ist wirklich herausfordernd. Wer noch einen alten Apache hat, hat verloren, also ein 1.3er Apache oder älter. IPv6 gibt es erst richtig unterstützt ab Version 2, aber auch hier kein Hexenwerk, dem Apache IPv6 beizubringen. Listen auf der Adresse, dann habe ich meinen virtuellen Host, Servername und mein Apache funktioniert. Was war mit dem Apache? Wenn man noch einen alten Apache hat, kann man aber eins machen, man setzt einen 2er Apache als Reverse-Proxy davor. Mit dieser extrem komplexen Konfiguration, Servername ipv6.cook.de, Proxy Path Reserve und schon kann ich, wenn ich den richtigen DNS-Rekord habe, meinen Webserver dahinter per IPv6 erreichen und der Server proxy das dann einfach nur. Also auch extrem kompliziert. Postfix, IPv6, All oder IPv4. Es empfiehlt sich derzeit noch All reinzuschreiben, damit er an IPv4 und IPv6 lauscht. Ansonsten kriege ich so wenig Mail. Es gibt schon diverse Mailinglisten und es gibt schon Spam, der über IPv6 versendet wird. Diverse Freenet hat IPv6-fähige Mail-Server. Also wenn ich IPv6 konfiguriert habe, kriege ich meine Mails von Freenet oder von Freenet-Kunden über IPv6. Und diverse Mailinglisten haben es auch schon. Problem bei IPv6 und SMTP ist Spam-Filter bzw. Blacklists. Weil man so viele Adressen hat. Gibt es jetzt verschiedene Ansätze, blocke ich auf Netzwerke oder auf einzelne Adressen und wenn ich nur auf einzelne Adressen blocke, also das ist etwas kompliziert. Ja. DAFCOD, IMAP-Daemon, auch total kompliziert. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, may also listen in all IPv4 Interfaces depending on the operating system. Das may stört mich ein wenig. Also es könnte sein, dass es auch noch an IPv4 lauscht, obwohl er eigentlich nur auf IPv6 lauschen sollte. Okay. Es gibt ein paar Problemfälle. Als ich den Vortrag das erste Mal gehalten habe, hieß es, Qt 3.0 wird IPv6 unterstützen. Dann habe ich den Vortrag das zweite Mal gehalten, da hieß es, kam Qt 3.0 gerade raus, da hieß es, Qt 3.1 wird IPv6 unterstützen. 3.1 ist aber immer noch nicht stable. Funktioniert aber recht gut, zumindest in meinem Netz. Apache 1.3, gerade schon erwähnt, NFS unter Linux macht Probleme. Der standardmäßige Linux-Syslog-Daemon macht Probleme. Aber die meisten Distributionen haben den ja eh durch Syslog-NG oder rsyslog mittlerweile ersetzt. Datenbanken, also angeblich hat MySQL jetzt auch was davon gehört, dass es IPv6 gibt und MySQL kann jetzt auch über IPv6 miteinander kommunizieren. Selbstgeschriebene Software, so die Clipper- oder Access-Datenbank, die der Praktikant vor 10 Jahren mal geschrieben hat, in dem meine Adressverwaltung geschieht, ja, die wird sicherlich Probleme haben mit IPv6 oder auch irgendwelche Web-Applikationen. Ich habe letztens mal den Fall gelesen, ein IPv6-Only-Netz, ein Proxy-Server, um ins Internet zu kommen und eine Web-Applikation, die immer crashte, wenn man mit einer IPv6-Adresse kam oder von einer IPv6-Adresse, obwohl das durch den Proxy-Server ging. Die Web-Applikation hat auf den Wire-Header geschaut, der vom Proxy gesetzt wird. Darin stand eine IPv6-Adresse und die Applikation meinte dann, das sieht nicht aus wie eine IPv4-Adresse, ich produziere mal einen 500-Server-Error. Also ja, da gibt es Probleme. Peter Bieringer hat unter deepspace6.net eine Liste von Applikationen bereitgestellt, die IPv6 unterstützen. Da waren vorher, glaube ich, auch mal ein paar Applikationen dabei, die es nicht taten, aber die sind mittlerweile alle mit IPv6 unterstützt. Also so gut wie alles unterstützt IPv6. Gut, es gibt die üblichen Tools auch für IPv6. Ping und Traceroute gibt es unter Linux als Ping 6, Traceroute 6. Bei einigen Tools, zum Beispiel SSH, lässt sich das Verhalten über -4 oder -6 steuern. Also versuche den anderen Host auf der Gegenseite per IPv4 zu erreichen oder per IPv6. Syntax für URLs, weil ich ja den Portanteil mit drin habe, muss ich die Adresse in eckige Klammern setzen, wenn ich denn über IP-Adressen arbeite. Wer mal sein Netzwerk testen möchte, und das ist nur für den privaten Gebrauch, nur im Testnetzwerk einsetzt, nicht im Produktivnetzwerk, ich bin nicht dafür verantwortlich, was mit dem Netz geschieht, THC IPv6-Tools, da gibt es auch ein schönes Programm dabei, was zu jeder Duplicate Address Detection Anfrage sagt, ja, ich bin schon da. Also, gibt es die Adresse schon? Ja. Okay, ich nehme mir keine. Nächster Host fragt, gibt es die Adresse schon? Ja, ich bin schon da. Okay, ich nehme keine. Also kann man alle ausschalten. Ja, Migration IPv4 zu IPv6. Es gibt keinen großen roten Knopf, wo irgendjemand draufdrückt und dann wird IPv4 ausgeschaltet und IPv4 eingeschaltet. Außer angeblich beim amerikanischen Verteidigungsministerium, die so einen großen Bildschirm angeblich an der Wand haben, mit lauter roten und grünen Punkten drauf und jede Dienststelle, die sie von IPv4 nach IPv6 gebracht haben, wird grün. Und wenn dieser Bildschirm ganz grün ist, wollen sie auf den roten Knopf drücken und IPv4 ausschalten. Ja, erinnert sich noch jemand dran, als in der BRD Farbfernsehen eingeführt wurde? Willy Brandt wurde auch rot, bevor er auf den Knopf gedrückt hat. Die Umstellung kann und sollte und muss schrittweise erfolgen. Systeme können und müssen erstmal Dual-Stack fahren, was absolut kein Problem ist. IPv6-Only-User, da habe ich Proxy-Server, um sie an der IPv4-Welt teilhaben zu lassen. Und es gibt so Dinge wie einmal in der Cisco-Welt noch NAT-PT, Network Address Translation, Protocol Translation, was aber vom Standard her schon wieder veraltet ist. Cisco unterstützt es aber dennoch. Und jetzt kommt neu NAT64, Network Address Translation von IPv6 nach IPv4. Da gibt es jetzt seit ein paar Wochen auch ein entsprechendes IP-Tables-Modul für und ein entsprechendes Modul PF für die BSD-Fraktion. Die meisten Applikationen unterstützen IPv6 und auch und vor allem Microsoft. Also zwei moderne Microsoft-Systeme, so ein IIS gegen einen aktuellen Exchange. Die sprechen nur noch IPv6 miteinander und wenn sie kein IPv6 finden, dann tunneln sie über IPv4. Windows 7 hat ein cooles neues Protokoll, das nennt sich IP-HTTPS. Das spricht PPPoE über HTTPS. Und tunnelt raus. Viel Spaß. Wer administriert Firewalls hier? Viel Spaß. PPPoE, also das, was man so zu Hause auch auf dem DSL-Router hat, enkapsuliert es in HTTPS und geht dann über Port 443 raus. Ja. Microsoft ist da relativ weit vorne und sie haben auch schon diverse Tunneling-Technologien erfunden, um aus IPv4-Netzen rauszukommen. IPv6 ist nicht IPv4, Umdenken ist angesagt. Also nicht mehr die Netze möglichst klein machen. Hier kommen nur 5 Hosts rein, dann nehme ich ein möglichst kleines Netz. Nee, /64, kleines Netzwerkgröße, auch auf Point-to-Point-Links. NAT gibt es nicht mehr, dazu gibt es einen entsprechenden RFC, der ist recht lesenswert. Aggregation, meine Netze so gut zusammenfassen, wie es geht. Also auf einem Uni-Campus zum Beispiel nicht das erste Netz hier vergeben, das zweite Netz am anderen Ende vergeben und dann habe ich 2 Router, sondern in dem Bereich einen Netzblock nehmen für die Netze in den Häusern, in dem Bereich des Campus einen Netzblock nehmen, sodass ich möglichst gut zusammenfassen kann und meine Routing-Tabelle möglichst klein wird. /64, kleinste Netzwerkgröße, auch auf Point-to-Point-Links. Das führt auf den Mailinglisten der NANOC-IETF auch immer zu wilden Diskussionen. Wir müssen doch Adressen sparen und dann gehen die uns auch aus. Und ja, wenn wir jetzt eine Fehlentscheidung getroffen haben, wir nutzen erst 2000/3, da gibt es noch ein paar Blöcke, wo wir das dann ändern können. /64 hat übrigens auch den Hintergrund, dass es kryptografisch generierte Adressen gibt, sodass ich nicht erkennbar bin. Und die sind 64-Bit lang. Wenn ich eine kleinere Netzwerkmasse habe, funktioniert das mit diesen Privacy-Extensions nicht mehr. Mit etwas Gehirnschmalz lassen sich Interface-Bezeichner und Routerbeziehungen in die Adressen kodieren. Also ich gehe jetzt von dem Router auf den Router und sehe das im Traceroute anhand der IP-Adresse. Hier, einige Leute werden jetzt sagen, sieht der Angreifer das auch, aber naja. Für mich ist es leichter und ob der Angreifer das jetzt sieht oder nicht, sollte eigentlich egal sein. Es gibt RFC 5375, wo so ein paar Vorschläge gemacht werden, wie man die Adressen jetzt am besten verteilt. Ja. Routing-technisch im Netzwerk, wer größere Netzwerke hat, wird wahrscheinlich dynamisch routen. Es gibt die üblichen Verdächtigen. Es gibt immer noch RIP in der Variante RIP-NG. Es gibt Cisco's IGRP, es gibt USPF Version 3, ISIS. Ich stelle die Frage jedes Mal, wer kennt ISIS? Oh, einer. Ein Routing-Protokoll aus der OSI-Welt, bei Providern sehr beliebt. Und BGP. Ja. Wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ich IPv6 einführen will? Oder wie bin ich vorgegangen? Testumgebung üben. Wobei Testumgebung bei mir mein Heimnetzwerk war. Da mache ich nicht viel kaputt und ich kann mich selbst treten, wenn ich was kaputt mache. Feststellen, ob die eingesetzte Hard- und Software auch IPv6-fähig ist. Bei Hardware fallen mir derzeit Spam-Filter-Appliances ein. Also so eine Cisco Iron Port, obwohl da ein FreeBSD drunter läuft, kann kein IPv6. Fast alle anderen, die ich mir angeschaut habe, können kein IPv6. Spam-Filter-Appliances sind ein großes Problem. Einige andere Sachen auch. Also genau darauf achten, was man da hat. Ältere Cisco-Switches, so Catalyst 6500, die etwas größeren, haben Probleme mit den alten Supervisor-Engines. Also die Kontrollkarte darin. Die alte kann es nicht in Hardware. Was unter Umständen zu Problemen wird. Dann den Provider wegen IPv6-Präfixen nerven. Das kann etwas dauern. Also die Telekom, ja, sie werden dann wohl mal irgendwann IPv6 haben. Ein Bekannter von mir wohnt in Köln, der heißt bei Net Cologne. Der hat dann auch bei Net Cologne angefragt, kann ich IPv6 haben? Ich hätte gerne da so ein /48 für zu Hause. Ja, Sie können gerne 48 IP-Adressen haben. Nein, ich hätte gerne ein Netz. /48. Ja, da muss ich erstmal mit der Technik reden. Aber mittlerweile hat er auch ein /48, also der Vertriebsmensch war etwas überfordert damit, er kannte das noch nicht. Das ist wohl auch das größte Problem bei der Telekom. Die Techniker reden nicht mit den... Ja? 48-Bit in der Netzmaske gesetzt, ist größer als 64-Bit in der Netzmaske gesetzt. In einem /48er habe ich einem Slash 48 habe ich 65.000 irgendwas 64er Netze. Dann würde ich die Firewall und den Router zum Internet hin umstellen. Also es ist blöd, wenn ich irgendwie intern IPv6-Adressen rausgebe, weil IPv6 wird bei den meisten Systemen bevorzugt und wenn ich das nicht nach draußen route, warten meine Nutzer relativ lange auf den Aufruf mancher Webseiten. Dann mein internes Netz, erstmal das Routing und dann nach und nach so Sachen anfangen würde ich mit DNS als Dienst, weil das will man sich nicht merken und dann andere Dienste, SMTP, Web und so weiter und so fort. Es wird Fehler geben, wenn man IPv6 einführt. Es wird obskure Fehler geben, wenn man IPv6 einführt. Und die Leute, die sagen, nee, IPv6 brauchen wir doch nicht und so weiter, die dagegen sind, werden natürlich die Fehler auch auf IPv6 schieben. Aber die Fehler haben eventuell nichts mit IPv6 zu tun. Ein Bekannter hat es mir erzählt, seit ich IPv6 eingeführt habe, funktioniert die Datenbank nicht mehr. Ja, die Festplatte war vollgelaufen, zufällig an dem Wochenende. Also auf solche Fehler auch gefasst sein. Wie kriegt man das Ganze jetzt nach Hause? Es gibt verschiedene Anbieter. Die Liste habe ich von Ignatius Sovatzis geklaut. Da kann man dann über einen TDSL-Anschluss ohne den T-Online-Teil dazu sich bei den Providern eine PPP-OE-Kennung besorgen und dann IPv6 nach Hause bekommen. Angeblich kriegt man bei HTEC bis 5 GB IPv6-Traffic das Ganze umsonst. Und man kann auf fast jedem Router und jedem System zwei PPP-OE-Sessions parallel fahren. Also kein Problem. Jetzt muss ich mich was beeilen. Ich kann alternativ auch tunneln, wenn ich keinen TDSL habe. Der eine Anbieter ist sixaccess.net, funktioniert recht gut. Auch wenn einige Leute mit dem Chef von dem Projekt Probleme haben, ich habe sie nicht, es funktioniert. Und da brauche ich entweder eine statische IP-Adresse oder eine spezielle Tunnelsoftware. Alternativ Hurricane Electric. Kostenlos anmelden muss ich mich. Tunnelbroker.net ist die URL. Sie haben eine sehr nette Zertifizierung. Also wer sein IPv6-Wissen mal testen möchte, da anmelden, den Test machen. Ein paar Multiple-Choice-Fragen beantworten und dann kommen so Sachen wie, jetzt wollen wir sehen, dass du einen IPv6-fähigen Webserver hast. Leg mal die Datei an und poste uns den Pfad dahin. Und dann versuchen die halt über IPv6 einen HTTP-Request auf die URL zu machen und wenn das klappt, kommt man dann zur nächsten Stufe. Also ist ganz nett gemacht. Ja, dann gibt es noch Teredo, wer so ein Windows-System einsetzt, das macht Windows automatisch. Für Linux BSD heißt das Ganze Miredo. Wer Firewalls administriert, sollte mal auf Port 3544 schauen, wenn neuere Windows-Varianten im Einsatz sind. Da gibt es ab und zu mal Hits. Es ist je nach Windows-Version unter Umständen aktiv. Und je nachdem, ob das Windows im Active Directory hängt oder nicht. Dann gibt es noch 624, Gray-Tunnel, OpenVPN und so weiter und so fort. Ein paar Bücher, um weiterzukommen. Die Folien gibt es auch nachher zum Download, also ja. Die beiden Bücher hier sind von Cisco Press. Sie beinhalten aber trotzdem Sachen, die nicht nur Cisco-spezifisch sind. Und wenn ihr Fragen habt, Mailadresse, Jabber, PGP, Fingerprint, Blog. Und dann irgendwann demnächst auch das da. Als kleine Werbung. So, Fragen. 2 Minuten habe ich noch, hat man mir gesagt. Keine. Alle total überfordert, ja. Die Frage war, ob es irgendwelche Geschwindigkeitsvergleiche gibt. Mir nicht bekannt. Man muss halt darauf aufpassen, dass wenn man so einen Router hat, also so ein größeres System, für den Heimbetrieb ist das vollkommen egal, dass das Teil das in Hardware unterstützt. Da muss man zur Not den Hersteller fragen, was er da kann. Also manche Firewalls können zum Beispiel, machen halt IPv4 in Hardware, können aber kein IPv6 nur in Software, was problematisch ist. Aber das bessert sich bei Firewalls mittlerweile. Sonst noch Fragen? Gott, ich werde fotografiert. Ja. Es gibt andere Implementierungen für Linux. Die Frage war, wie kriegt man die nicht IPv6-Unterstützung von NFS unter Linux weg? Es gibt andere Implementierungen, die das können. Also das, was standardmäßig mitgeliefert wird, kann es unter Umständen nicht, weil der Portmapper es nicht kann. Fragen? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wenigstens ein kleiner Teil jetzt so nach und nach IPv6 einführt. Es wird langsam Zeit.
Ich mache was. Okay, dann bedanken wir uns recht herzlich. Vielleicht noch eine kleine Laienfrage an dieser Stelle mal von mir. Und zwar, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich jetzt, ich bin selber bei 1&1 und wollte jetzt schon mal bei Google gucken über IPv6. Ja. Leider funktioniert das ja noch nicht. Wie kann ich eigentlich als Laie das schon ausprobieren? Oder
bau dir einen Tunnel.
Einen Tunnel bauen.
Hurricane Electric, da meldest du dich an. Mhm. Und dann sagt man, welches Betriebssystem man haben will und es spuckt einem die passende Konfiguration aus.
Ah, wunderbar.
Also gut. Relativ simpel gemacht.
Wunderbar.
Für Linux, BSD, Windows, alles Mögliche.
Sehr schön. Weil das ist ja immer so eine Sache, jeder will das mal ausprobieren.
Ansonsten ist auch 6xS, der Tunnel ist auch sehr simpel aufzusetzen.
Aha, wunderbar.
Und ansonsten Unix-Systeme, Mirredo installieren und es geht raus.
Gut. Dankeschön.
Bitte.
Gut,